Auf späteren Reisen in Holland und Belgien ist es mir oft aufgefallen, wie sehr in letzterem Lande das schöne Geschlecht von der Natur vernachlässigt ist und wie man dagegen unter den Männern die ausdrucksvollsten Gesichter und die kräftigsten und schön geformtesten Gestalten findet. In Holland ist dies gerade umgekehrt, wenigstens in dem eigentlichen Holland, dem klassischen Ort des Kaffee- und Zuckerschachers. Die Männer sind dort entweder infolge eines Wüstenlebens der Hafenstädte zu wahren Skeletten, zu windhundartigen Figuren abgemagert oder in reiferem Alter zu so enormen Wänsten aufgeschwemmt, dass man erst einige Zeit suchen muß, ehe man in jenen Fleischkolossen ein menschliches Wesen findet. Die holländischen Frauen sind dagegen fast durchgängig hübsch. Sie haben blondes Haar, himmelblaue Augen, sehr weißen Teint, nur leider durch den Gebrauch der unterirdischen Kohlenpfannen und Feuerstübchen bisweilen entsetzlich große Füße. Aber eine Holländerin kann sehr schön und liebenswürdig sein, und wenn sie mit ihren roten Lippen jene fürchterliche Sprache lispelt, welche ich dem Munde der Männer wie das Grunzen und Brummen einer Walkemühle klingt, da bleibt man verwundert stehen und sieht aufs Neue, dass von schönen Lippen alles schön klingt, sei es, was es wolle, sogar holländisch. Wir kamen nach Antwerpen, einem Orte, von welchem mancher Junggeselle zu erzählen weiß. Und die frommen Kirchtürme spielen so flott, mit den Glocken spielen und preisen, schier viertelstündlich den lieben Gott in Walzer und in Polkerweisen. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Jedes Mal, wenn man so weit gekommen ist, um in aller Ruhe sein Nachtgebet zu verrichten, über sein bisheriges Leben ernstlich nachzudenken und die besten Pläne für die Zukunft zu fassen, da fängt auch jenseit der Plans Vert der alte Turm der Kathedrale sein voriges Gejubel an. Es ist entsetzlich. Es stört jedes friedliche Verhältnis der Nacht. Es ist nicht anders, als wäre man unter Orgeldrehern und Dudelsackpfeifern gebettet. Und der alte Turm spielt nicht einmal schön. Durch die Länge der Zeit sind ihm in seinem liedreichen Munde einige Zähne ausgefallen, so daß nicht selten in den verschiedenen Arien sehr beunruhigende Lücken vorkommen. Sehr beunruhigende Lücken, sage ich. Denn wenn man sich durch die ersten 5, 6 Töne aus dem kaum begonnenen Schlummer wieder aufschrecken ließ und mit einem gewissen heroischen Gleichmut ebenfalls das »O, du lieber Augustin« oder »Liebe, Liebe ist mein Leben« angestimmt hat, da bemerkt man plötzlich zu seinem Schreck, dass die obligate Begleitung der heitern Kathedrale soeben mitten im besten Zuge verstummte. Man richtet sich im Bette empor und lauscht, eine höchst peinliche Minute erfolgt, und wie ein Blitz fährt einem der Gedanke durch den Kopf, dass die kaum begonnene Arie vielleicht die letzte sein möchte, welche der fromme Turm in seinem Leben spielen wird, dass er eben vielleicht nur sein Schwanenlied gesungen und von Kolik, Rheumatismus und Migräne bis zum Tode verwundet, möglicherweise im Begriff sei, noch am späten Abende das Zeitliche zu segnen. Je länger diese unglückselige Pause dauert, desto wahrscheinlicher wird unsere Vermutung. Und schon will man mit gleichen Füßen aus dem Bett auf den Teppich springen, um den erhabenen Augenblick einer sinkenden Kirche in seiner ganzen tragischen Wirkung der Seele einzudrücken. Da hat der alte Musikant sich wieder ermannt, und als wenn nichts vorgefallen wäre, jubelt er das Ende seiner Melodie mit so viel Gleichmut und mit so verzweifelter Akkuratesse, dass einem die Haare vor Ärger zu Berge stehen und dass man mit mürrischer Seele die eiskalten Füße aufs Neue in sein treues, innig geliebtes Gasthausbett zurücksinkt. Nein. Ich lasse mir viel gefallen. Ich habe mit unverwüstlicher Ruhe dem Gesange meiner sentimentalsten Freunde zuhören können. Ich habe das Gebrüll deutscher Universitätskneipen ertragen und ich ertrug das Säuseln eines Barmer Pietisten, wenn er mich an Seele und Ewigkeit erinnerte. Aber dass ich mich von jedem beliebigen Kirchturm inuieren lassen soll, dass ich gelassen bleiben soll, wenn man meine teuer erkaufte Nachtruhe durch lückenhafte Arienpfuschereien verhöhnt, wenn man meiner wahrlich großen Höflichkeit jeder ergrauten und verwitterten Kathedrale gegenüber durch die trivialste Bankelsängerei spottet. Nein, das ist zu viel verlangt, das geht über die Berge, das ist beleidigend und verletzend. Übrigens verweilte ich in Antwerpen wider alles Erwarten mehrere Tage. Waren es Rubens herrliche Schöpfungen, waren es der Kaisers und Wappers reizende Bilder, war es das bunte Treiben auf den Straßen, an der Schelde, an den Bassins, welches mit seiner ganzen Fremdartigkeit den Sinn gefangen hielt, oder was sonst? Ich weiß es nicht. Genug, ein Tag verstrich nach dem andern, das prächtige Hotel Saint-Antoine sah mich jeden Abend in seinen roten Saal zurückkehren, und erst als mir eines Morgens mit Schrecken einfiel, dass jenseit des Kanals England liege, dass ich dort London und wer weiß, was sonst besuchen sollte, dass ein sonniger Tag zur schönsten Seefahrt einlade, da wurde zum Abschied der Hut geschwenkt, ich sprang auf den Dampfer Wilberforce, und hinunter ging es die Schelde hinein in die dicke, blaue Meerflut.